Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie.
In dieser Folge geht es um das Rolling Skin Syndrom bei der Katze. Das war auch eine Folge, die sich jemand aus der Zuhörerschaft gewünscht hatte. Also danke nochmal für die Inspo dazu. Und mir gegenüber virtuell sitzt mal wieder die Denise und spannenderweise in diesem Thema nicht nur als Profi aus der Verhaltensbrille sozusagen, sondern auch als Cat Mom, weil die Tipps nämlich auch ein Thema hat mit Rolling Skin. Dann kann sie gleich auch noch quasi in Anführungsstrichen private Einblicke aus dem Katzenhaushalt von zu Hause berichten. Grundsätzlich ist das Thema Rolling Skin eine ziemlich komplexe Geschichte und wir müssen ganz klar sagen, forschungstechnisch ist bestimmt zum aktuellen Stand noch nicht alles bis ins Letzte geklärt. Da erklären wir euch aber nachher auch noch genauer, wo es vielleicht noch Wissenslücken gibt oder nicht. Genau, erstmal hallo Denise und vielleicht magst du mal ganz kurz erstmal erzählen, wie das bei Tipps aussieht.
Ja, sehr gerne erstmal. Hi, schön, dass ich wieder da sein darf. Bei Tipps ist es so, die hat das Rolling Skin Syndrom. Hin und wieder zeige ich es auch mal auf Social Media, wo man hin und wieder mal ein paar Videos sieht, wie das bei ihr ausschaut. Bedeutet, sie hat immer wieder mal so anfallsartige Episoden, wo sie sehr starke Hautrollungen am Rücken hat. Also ihr Rücken fängt an zu zucken und die Haut sich so zu rollen. Und eine Zeit lang, als es wirklich sehr schlimm war, ist sie auch wirklich panisch davor weggerannt, hat sich vor ihren eigenen Rückenzuckungen erschreckt. Inzwischen ist es jetzt eigentlich ganz gut eingestellt. Jetzt geht es ja auch ganz gut damit. Aber ja, bedingt dadurch, dass sie das Problem eben hat, bin ich da ein bisschen tiefer im Thema drin, habe auch sehr, sehr viele Patienten mit ähnlichen Symptomen und ganz vielen unterschiedlichen Ursachen für diese Symptome.
Genau, du hast es ja quasi schon angeschrieben. Also wichtig erstmal zur Definition, Rolling Skin beschreibt ja keine Erkrankung an sich, sondern ein Symptomkomplex. Und eben das ganz Klassische ist dieses Rückenzucken, teilweise Körperstellen belecken, sich ja quasi, dass die Katzen sich wieder vor erschrecken und dann losrennen. Es kann selbstverletzendes Verhalten dazukommen, vor allen Dingen das in den Schwanz beißen. Teilweise werden auch Pfoten bearbeitet. Teilweise können die Katzen Vokalisation zeigen. Und auch so allgemeinere Symptome können dazukommen, wie insgesamt Juckreiz oder Schmerzgesicht. Und was noch ganz oft auffällt im Zusammenleben mit den Katzen, dass die teilweise ja zurückscheuen vor Bewegungen durch die Menschen oder auch insgesamt Verhaltensveränderungen auffallen. Gerade deswegen werden sie häufig bei dir landen, Denise. Und dadurch, dass das nicht eine einzelne Erkrankung ist, wie ihr gleich lernen werdet, sondern eben ein Symptom für eine ganze Reihe an Ursachen, können natürlich auch alle möglichen anderen Symptome noch dazukommen, wie Magen-Darm-Symptome, Urinabsatzverhalten verändert, Lahmheiten und. Das gucken wir uns gleich dann noch genauer an. Und grundsätzlich eben diese Zuckung, da wissen wir noch gar nicht so zu 100%, ne? Ist es jetzt in diesem Fall, ist es Juckreiz, sind es seltsame Missempfindung, ist es Schmerzen, was wir aber auf jeden Fall klären müssen, wie auch in der Folge mit Juckreiz und Hautproblemen tatsächlich, dieses Hautzucken, in welchem Rahmen ist es normal, Denise? Also nicht jede Katze, die einmal mit der Haut zuckt, hat definitiv ein Rolling Skin Syndrom. Also bei Biker habe ich, seit sie hier ist, vielleicht auch schon 2-3 Mal in ihrem Leben gesehen, dass der Rücken gezuckt hat, die hat aber definitiv kein Rolling Skin in dem Sinne. Das heißt, erzähl mal, Denise, wie würdest du machen? Ab wann ist es ja abnormal oder zu viel oder was ist noch normal?
Ja, also Katzen haben ja ein bisschen ähnlich wie Pferde diese Besonderheit, dass sie quasi die Haut an fast ihrem ganzen Körper, also so Brustkorb, auch ein bisschen Rücken, Bauchbereich, ziemlich einzeln steuern können. Das heißt, wenn es da an irgendeiner Stelle kribbelt, juckt, ein Haar schief steht oder so, dann können Sie da ganz gezielt in dem Bereich einzeln mit der Haut zucken, um zum Beispiel die Fliege zu verscheuchen oder so. Man sieht bei vielen Katzen auch, wenn die so ein bisschen höheres Erregungsniveau haben, dass sie das so ein bisschen wegzucken. Also dass sie zum Beispiel beim Spielen oder wenn sie gerade irgendwie aufgeregt sind, sich besonders freuen, also einfach insgesamt ein erhöhtes Erregungsniveau haben, dass dann einmal wie so eine Welle über die Haut am Rückenbereich drüber geht und dann ist aber auch gleich wieder gut. Das heißt, so ein kurzes Erregung abrollen, sage ich jetzt mal, ist vollkommen normal. Und nur weil die Katze zwischendrin mal mit der Haut zuckt, muss das überhaupt nichts weiter bedeuten. Also da kann halt auch wirklich mal ein Haar schief stehen oder ein Lufthauch komisch gekitzelt haben oder eine Fliege wirklich drauf sitzen oder so. Oder man hat sie gerade unverschämterweise mit eingecremten Händen angefasst oder sowas und das muss man hinterher als Katze erstmal wieder wegzucken. Also das ist alles vollkommen normal. Wo es nicht mehr normal ist, wenn es in den Bereich geht von die Katze kann nicht mehr aktiv steuern, dass es da zuckt. Also zum Beispiel der Rücken fängt an zu zucken oder zu rollen und die Katze erschrickt selbst davor, rennt vielleicht davor weg, versucht vielleicht panisch vor ihrem eigenen Schwanz zu fliehen oder fängt dann eben auch an, sich selber zu verletzen, indem sie zum Beispiel in den Schwanz dann auch wirklich reinbeißt. Es gibt Katzen, die beißen sich wirklich den kompletten Schwanz blutig oder beißen teilweise sogar Stücke ab. Oder wenn es in den Bereich geht von es zuckt und die Katze versucht ganz hektisch dieses Zucken wegzuputzen, also schlägt sich sehr, sehr stark und hektisch in dem Bereich. Das wären alles so Bereiche, wo man genauer hingucken darf. Und sich mal kurz in einem Bereich stärker zu schlecken, weil vielleicht gerade eine Mücke gestochen hat oder so, kann durchaus vorkommen. Das muss auch nichts weiter Schlimmes bedeuten. Dann war da halt gerade eine Mücke, die gestochen hat. Aber wenn das häufiger vorkommt und man merkt, die Katze hat ein Problem damit oder die Katze fängt an, Angst vor sich selbst zu haben, sich selbst zu verletzen, sich selbst kalt zu schlecken vielleicht, dann braucht sie auf jeden Fall Hilfe. Und oft wird das so ein bisschen mit den Sumis verwechselt. Also Katzen haben ja manchmal auch einfach so ihre spinnerten 5 Minuten, wo sie einfach durch die Gegend flitzen, spielen, Kratzbaum hochrennen oder sowas und einfach gerade ein bisschen viel Erregung abbauen müssen. Das kann durchaus einfach Spielverhalten sein und alles vollkommen fein. Wenn man da ein bisschen genauer, aber gleichzeitig ins Gesicht guckt und sieht, das ist gerade nicht spielerisch, sondern die hat gerade panisch aufgerissene Augen und rollt dabei hin wieder mit dem Rücken und rennt vor diesem Rückenrollen weg zum Beispiel, dann ist es auch auf jeden Fall ein Problem. Das heißt, es kommt immer sehr darauf an, wie verhält sich die Katze insgesamt? Ist es was, was sie aktiv steuern kann, was gerade auch einen sinnvollen Sinn hat? Oder ist es was, wo die Katze offensichtlich gerade ein Problem mit ihrem eigenen Körper hat? Bei Tipps war es in der schlimmsten Phase tatsächlich so, dass sie mehrmals am Tag im Rolling Skin anfallsartige Episoden hatte und sich dann auch an die Bereiche, wo sie starke Anfälle hatte, nicht mehr hingetraut hat. Also es war ein ganz toller auf dem Kratzbaum. Danach mussten wir erstmal wieder trainieren, dass sie sich auf den Kratzbaum überhaupt wieder hochtraut, beispielsweise. Ja, oder sie hat sich dann selber unterm Bett versteckt, weil so viele Stellen in der Wohnung gruselig geworden sind, weil sie da so oft Anfälle hatte. Das ist dann schon eine relativ starke Ausprägung, wo man definitiv gucken muss, wo kommt's her, wie kann man der Katze helfen.
Perfekte Überleitung, genau. Weil wenn wir jetzt überlegen, naja, was müssen wir denn untersuchen, müssen wir uns vorher erstmal klar machen, was kann denn alles eine Ursache sein für Rolling Skin? Rolling Skin ist nämlich nicht dasselbe wie das feline Hyperästhesie-Syndrom, sondern das feline Hyperästhesie-Syndrom ist eine mögliche Ursache für diese Rolling-Skin-Symptomatik. Wir erklären gleich noch ganz genau, was das ist. Wir gucken uns aber vielleicht erstmal die Dinge an, die es noch alles Rolling-Skin als Symptomatik verursachen kann. Genau, gib mal einen ersten Guess, Denise.
Sehr, sehr viel. Im Endeffekt ist ja dieses Rolling-Skin, also das Hautrollen, bedeutet ja nur, dass irgendetwas wehtut oder sich komisch anfühlt oder komische Nervengefühlsgeschichten bei der Katze macht, wo nur die Katze selber weiß, was es jetzt ganz genau ist. Das kann sein, dass das ausgelöst wird durch orthopädische Probleme, also durch Arthrosen, durch eine Hüftgelenksdysplasie, durch einen Bandscheibenvorfall, durch irgendwelche anderen orthopädischen Schmerzen im Bereich Rücken, Hüfte und so weiter. Kann auch sein, dass es durch Muskelverspannungen ist und quasi durch erhöhten Stress dann nochmal schlimmer wird, wenn die Katze sich mehr verspannt, aber der eigentliche Auslöser fürs Rückenrollen eher die verspannten Muskeln sind. Es gibt auch ganz viele Erkrankungen des Nervensystems, die da ursächlich für sind. Also verschiedenste Infektionen zum Beispiel wie Toxoplasmose oder auch andere Entzündungen im Bereich vom Gehirn oder irgendwo anders im Bereich des Nervensystems. Das geht ja über den kompletten Körper drüber. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ursachen, die damit reinspielen können. Die wir jetzt nicht alle einzeln auflisten, aber verschiedenste Nervensystemerkrankungen sozusagen.
Genau, also wir haken schon ab, quasi orthopädische Probleme, neurologische Probleme. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema oder eins meiner Lieblingsthemen, die dermatologischen Erkrankungen. Also natürlich kann ein Zucken verursacht werden durch Allergien, also Fluchspeichelallergie, Umweltallergien, Futtermittelallergien. Auch ganz simpel, ein Flohbefall, der Juckreiz auslöst, kann eine Ursache sein. Vom Prinzip her kann auch alles, was im Bereich unter dem Rückenzucken wehtut, also unter anatomisch gesehen im Bereich von Darmerkrankung, Blasenerkrankung eine Rolle spielen. Und auch die Schilddrüsenüberfunktion sollte auf jeden Fall mit abgeklärt werden. Und als würden wir irgendeine Podcast-Folge über Katzen verbringen, ohne das Thema Zähne anzusprechen. Also auch da könnte eine Schmerzursache sein, die zumindest, wenn auch nicht als alleinige Ursache, aber mit in die Komplexität der Problematik mit reinspielt. Also auch Zähne anschauen ist sicherlich sinnvoll. Und ähnlich wie bei den Allergien im Hauterkrankungsbereich ist auch die feline Hyperästhesie dann im Endeffekt eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, diese ganze Liste an Dingen, die wir gelistet haben, müssen zunächst abgeklärt werden. Und das, was dann übrig bleibt, ist die feline Hyperästhesie. Das heißt, vom Prinzip her ist das ein Missempfinden oder auch ein Schmerz, wie Denise schon sagte, da, wo wir die Katzen nicht fragen können. Vom Prinzip her so definiert, als dass es das ist, was von den Nerven ausgeht, aber nicht in die anderen Erkrankungen, die wir gerade gelistet haben, mit reinfällt.
Genau, obwohl das aber sehr oft trotzdem ineinander spielt. Also es kann durchaus auch sein, dass eine Katze, die tatsächlich eine feline Hyperästhesie hat, da trotzdem noch getriggert wird durch zusätzliche Zahnschmerzen, was auch immer. Also das ist meistens relativ komplex und gerade das Thema Stress spielt natürlich auch ganz oft mit rein, wo man sich jetzt fragen könnte, ist das Rolling-Screen jetzt ein reines Verhaltensthema in manchen Fällen oder ist es eher so, dass quasi, wenn die Katze zusätzlich noch Stress hat, darf durch diesen Stress bedingt einfach das ganze System ein bisschen übererregt ist und andere Sachen dann auch mehr wehtun oder sich noch unangenehmer anfühlen. Das heißt, auch Stress und Verhaltensthematik müssen wir da auf jeden Fall immer genauer mit angucken und mit im Hinterkopf behalten als mögliche Ursachen beziehungsweise als Ursachen, die mit reinspielen können. So, das heißt, wir haben eine ganze Reihe von möglichen Ursachen und dürfen rausfinden, was davon ist es jetzt. Das heißt, ja, wie schaut die Diagnostik aus?
Genau, ich hätte fast gesagt, jetzt ist es wieder so ein bisschen eine Art Detektivspiel. Das heißt, die Basis für alles Weitere, was folgt, ist sicherlich eine sehr gründliche Anamnese. Also Anamnesen sind ja bei den Tierärzten immer die Vorgespräche. Das heißt, es muss ganz genau abgefragt werden, was sind für Symptome da. Es ist total sinnvoll, wenn deine Katze sowas zeigt zu Hause, dass du mal ein Video machst, dass die KollegInnen das einschätzen können, was da wirklich an Rolling Skin sozusagen gezeigt wird. Wenn ich jetzt auf meiner Brille schaue, im Bereich Dermatologie, Magen-Darm, Ernährung, sind natürlich so Dinge wie ist die Futteraufnahme, was wird gefüttert, wie ist Kotabsatz, wie ist Urinabsatz, was wird schon therapeutisch gemacht an Medikamenten, dann eine Denise. Dein Teil ist sicherlich dann eben noch ein bisschen aus einer anderen Brille, was du abfragen würdest zusätzlich.
Genau, also so das komplett, wie sieht das Leben der Katze aus? Was gibt es an möglichen Stressfaktoren? Was hat die Katze für Möglichkeiten, Stress anderweitig abzubauen? Und ganz viel natürlich auch die Frage, wann, wie, wo, wie lange sind diese anfallsartigen Episoden überhaupt? Also in welchen Zusammenhängen tritt das Rolling Skin auf und was macht die Katze dazwischen? Zeigt sie noch andere Schmerzanzeichen und so weiter? Also da muss man wirklich ziemlich genau reingucken, um so ein komplettes Bild zu bekommen, dass man sich nicht nur auf dieses Rolling Skin alleine fokussiert, sondern schaut, was bringt die Katze sonst noch mit? Wie lebt die Katze? Was spielt da alles mit rein?
Genau, und wenn wir jetzt quasi den Schritt weitergehen, die Katze darf dann aussteigen auf den Untersuchungstisch, dann ist wie bei allen Themen erstmal in Anführungsstrichen normale allgemeine klinische Untersuchung. Das heißt, derjenige oder diejenige, die die Katze anschaut, guckt sie erstmal von vorne nach hinten durch und sammelt da auch eventuelle weitere Auffälligkeiten. Und jetzt haben Denise und ich im Vorgespräch relativ lange darüber diskutiert, was die Basisabklärung ist. Und das ist dann natürlich so ein bisschen davon abhängig, was ist schon im Gespräch rausgekommen, was sind vielleicht noch für Symptome da. Aber wir haben ja eine recht ausführliche Liste erklärt, was unter Umständen Sinn macht abzuklären. Was ich immer empfehlen würde, ist tatsächlich erstmal standardmäßig eine Blutuntersuchung, also Blutbild und Organwerte inklusive der Schilddrüsenwerte. Idealerweise kennt man auch den FIV- und FELV-Status der Katze. Und wenn es symptomtechnisch eventuell auch Richtung Magen-Darm-Trakt, macht man gleich ein sogenanntes Magen-Darm-Profil im Blut mit. Zum Beispiel sind da drin Bauchspeicheldrüsenwerte oder Vitamin-B12-Status und solche Dinge. Und dann macht es Sinn, auch ein Co-Check-up, also eine Grunduntersuchung und eine Urinuntersuchung vornehmen zu lassen.
Genau, und die sind sogar ziemlich wichtig, weil ja auch, wenn man vielleicht nicht als erstes dran denkt, aber sowas wie ein Parasitenbefall, der auch im Darm oder im Enddarm immer wieder mal zwickt, kann durchaus auch sowas wie ein Rolling Skin auslösen. Und gerade auch sowas wie eine Blasenentzündung ist halt nicht ganz unwahrscheinlich als Ursache. Das heißt, sowas gibt schon sehr, sehr viel Sinn, auch in der Basisabklärung schon genauer anzugucken.
Ja, total. Und das ist dann auch manchmal, wenn man solche Symptome, dann denken wir mal direkt an, in Anführungsstrichen, crazy, eine Nervengeschichte. Und manchmal, wenn man dann so diese Standardsachen als, ah ja, ist es wahrscheinlich nicht, auslässt, wundert man sich doch oft, was dann im realen Leben in der Diagnostik noch zutage kommt und auch eine Baustelle im ganzen System sein kann.
Ja, und dann dürfen wir eben genauer gucken, was hat die allgemeine Untersuchung ergeben, was hat die Anamnese ergeben, in welchen Bereichen fängt man an, genauer zu suchen. Und mit einer gründlichen Anamnese und Untersuchung vorher hat man meistens schon so einige Ansatzpunkte, wo man sagt, die Katze zuckt nicht nur, sondern zeigt zusätzlich noch Auffälligkeit XY. Und demnach wichtet man dann so ein bisschen, wo geht die weiterführende Diagnostik weiter.
Genau, im Bereich der dermatologischen Ursachen steht jetzt natürlich eine ganz gründliche dermatologische Untersuchung an. Wenn du wissen möchtest, wie das abläuft, hör gerne mal rein. Es gibt eine spezielle Folge mit einem Tierdermatologen, wo der erklärt, wie so eine dermatologische Untersuchung abläuft. Dazu gehört dann unter anderem, um es nochmal ganz grob zu fassen, ein Parasitencheck, Kontrolle auf Hautinfektionen und, da kommt meine Arbeit wieder ins Spiel, in der Regel dann auch eine Ausschlussdiät zur Abklärung einer Futtermittelallergie als potenzielle Ursache für Juckreiz und Hautzuckungen.
Wenn es eher in die Richtung geht von, man hat in der Untersuchung vielleicht schon so ein paar Punkte, wo die Katze nicht ganz rund läuft oder so ein bisschen schmerzhaft reagiert oder man kann es nicht ausschließen, dann gibt es natürlich total Sinn, auch direkt mit der orthopädischen Untersuchung und der neurologischen Untersuchung genauer anzuschließen. Da dazu gehört auch ein Röntgen von den Gelenken, von der Hüfte, ein HD-Röntgen, also so ein richtiges Röntgen, wo man die Hüfte auch gut von allen Seiten beurteilen kann, geht meistens auch nur in der Kurzsedation. Also das wach zu machen ist ziemlich schwierig. Manchmal braucht es auch noch ein CT, um da genauer gucken zu können.
Genau, und ganz kurz noch beim Röntgen, natürlich auch dann Wirbelsäule direkt mit Röntgen, weil es ja oft auch Rückenschmerzen sind, genau.
Ja, genau, also nicht nur auf die Hüfte fokussieren, sondern schon die Katze im Ganzen angucken. Und da auch nicht nur die Bildgebung, sondern natürlich vorher auch noch eine orthopädische Untersuchung und eine neurologische Untersuchung, wo gezielt gesucht wird, sind irgendwo Schmerzpunkte, reagiert die Katze an irgendeiner Stelle, sind die Nervenfunktionen alle unauffällig oder zeigt sie da in irgendeinem Bereich Defizite, dass irgendwelche Reflexe nicht so funktionieren, wie sie sollten. Kann auch total Sinn geben, da zusätzlich noch eine physiotherapeutische Untersuchung dazuzunehmen, um da eben auch noch ganz gezielt nach Schmerzpunkten und Blockaden zu gucken. Immer unter der Voraussetzung, dass das wirklich fachlich kompetente Menschen sind, die auch eine medizinische ordentliche Ausbildung haben natürlich.
Genau, und wenn wir Hinweise haben, dass irgendwas in Bezug auf die Bauchorgane vielleicht ein Thema sein könnte, macht eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes Sinn. Da würde man zum Beispiel sehen, was ist mit der Blase los? Ist beim Magen- oder Darmtrakt was auffällig? Genau, und ob man das jetzt alles macht oder Bausteine daraus, ist immer von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Kommt natürlich auch darauf an, wo findet man schon mal was? Na, dann geht man das eine schon mal an und guckt, wie entwickelt sich die Symptomatik und muss dann unter Umständen eventuell weitersuchen. Wo wir jetzt schon beim Bereich Bildgebung war und wir wieder das Thema Zähne angesprochen haben, möchte ich noch mal ganz kurz mit in den Raum stellen, dass Zähne nur im Röntgen richtig beurteilen können. Oder wenn man ein ganz High-Level-Tiermedizin haben möchte, im Cone-Beam-CT, also dass ein CT gemacht wird von den Zahnwurzeln.
Ich würde noch mal kurz zwischendrin ergänzen, gerade bei den Zähnen. Wir haben es ja in anderen Folgen schon öfter gesagt, aber auch wenn die Zähne von außen schön ausschauen,
ganz oft ist es so, dass trotzdem irgendwo eine Wurzel zwickt und doch wehtut, die man von außen gar nicht sieht. Das heißt, bei einem Rolling Skin, wo in der Basisabklärung nichts rausgekommen ist, gehört aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen tatsächlich wirklich eine genaue Zahnabklärung auch dazu.
Ja, und ihr seht, wir sind so ein bisschen gebrandmarkt, weil der Zahnschmerz verfolgt uns irgendwie bei den Katzen. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir hier immer die Fährte scheu machen wollen. Aber ja, die Zähne angucken ist in ganz, ganz vielen Fällen super wichtig, weil das eben so oft was ist, was untergeht. Wenn ihr jetzt bei den neurologischen Spezialisten landet und da was auffällig ist, wäre in Bezug auf ja die Beurteilung sozusagen des zentralen Nervensystems die weiterführende Diagnostik ein MRT oder eine Liquoruntersuchung. Und wenn es dann in Richtung Tendenz neurologische Problematik geht und ihr bei den neurologischen Spezialisten landet, kommt sicherlich bei den tiefergehenden Untersuchungen auf den Tisch ein MRT zur Beurteilung des zentralen Nervensystems und eine Liquoruntersuchung, also die Flüssigkeit, die im zentralen Nervensystem sich befindet, ob da Auffälligkeiten sind. Und vielleicht nicht als ein Oder, sondern super gerne als ein für alle Rolling Skin auffälligen Katzen begleitendes Thema haben wir sicherlich die Verhaltensdiagnostik. Das ist der Ball für dich, Denise.
Genau, da gibt es einfach nochmal ganz viele Sachen, wo man genauer hingucken darf. Oft ist es nicht so, dass es alleine ein Verhaltensthema ist, sondern dass es eigentlich irgendwas Körperliches ist und das Verhalten noch als zusätzlicher oder Stressfaktoren als zusätzliche Faktoren mit draufkommen. Aber da lohnt es sich schon immer sehr zu gucken, wo kann man noch was verbessern? Wo sind vielleicht Sachen, die man jetzt auch in der Praxis im normalen Gespräch vor Ort einfach nicht sieht, wo man in der wirklich ganz, ganz ausführlichen Verhaltensanamnese noch mal mehr findet? Also da gibt es schon Sinn, an irgendeinem Punkt dieser Diagnostikkaskade auch noch mal Verhaltenstherapeuten dazu zu nehmen. Ähnlich sieht es andersrum auch wieder mit deinem Spezialthema aus, Rebecca, dass auch die Ernährung ja ganz oft eine große Rolle spielt.
Genau, also bei mir landen dann die Patienten zum Thema Ausschlussdiät, also wenn es Richtung Juckreizvermutung geht, beziehungsweise wenn irgendwas im Magen-Darm-Trakt auffällig ist, spielen Futtermittelallergien, aber auch Fütterung generell und fütterungsbedingte Ursachen natürlich eine Rolle. Und vom Prinzip her ist das auch so ein bisschen der Auslöser für diese Folge mit gewesen, weil ja bei Denise und mir, wir sind sozusagen oft ein Teil der ganzen Abklärung, aber es war uns wichtig, für euch zu Hause einmal so ein Rundumbild zu geben, wie komplex das ist. Und es macht sicherlich immer Sinn, quasi das Große und Ganze dabei nicht zu verlieren und dann die einzelnen Unterpunkte wirklich ganz systematisch abzuklären. Und dann kommen wir eigentlich jetzt auch schon zum Punkt Therapie. Und die Antwort oder das, was wir euch dazu zu sagen haben, mag vielleicht ein bisschen frustrierend sein. Da ist nämlich die Antwort ein dickes, naja, kommt drauf an. Nämlich kommt drauf an, was wurde denn jetzt gefunden? Welche Themen sind da? Oft sind es mehrere Dinge gleichzeitig. Also jeder Patient hat ein Anrecht darauf, mehrere Baustellen zu haben. Also zum Beispiel Rückenschmerzen und eine Futtermittelallergie oder was auch immer. Was ich dich aber bitten würde, Denise, erzähl doch mal, wie ist es, wenn es jetzt wirklich eine Hyperästhesie ist? Ist da therapeutisch was möglich? Und wenn ja, was wird gemacht?
Ja, genau. Also da ist auf jeden Fall ganz viel möglich, zum Glück. Wie wir gerade schon gesagt hatten, die feline Hyperästhesie ist ja wirklich eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wenn diese ganzen anderen Sachen abgehakt sind und dabei nichts gefunden worden ist oder vielleicht was gefunden worden ist, das aber behandelt worden ist und das Problem trotzdem weiter besteht, dann kann es sein, dass wirklich am Ende die feline Hyperästhesie als Ausschlussdiagnose rauskommt und dann wird die dann quasi behandelt mit verschiedenen Medikamenten. Also das ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Bei manchen reicht ein Wirkstoff, manche brauchen eine Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen. Die Dosierungen können sehr unterschiedlich sein. Und diese Medikamente sind in der Regel dann Psychopharmaka beziehungsweise ja, Arten von nervengängigen Schmerzmitteln oder eine Kombination aus beiden. Und da ist es schon ziemlich wichtig, dass das auch erst nach einer kompletten neurologischen Aufarbeitung oder im Rahmen davon erfolgt, dass diese Medikamente dann eben auch wirklich von auf Neurologie und oder Verhaltensmedizin spezialisierten Tierärzten auch mit begleitet werden, weil es eben schon ein bisschen nicht so ganz die 0815 gängigen Medikamente sind, die aber dann sehr, sehr, sehr gute Wirkung haben, die eben aber auf den sehr individuellen Patienten natürlich abgestimmt werden müssen. Ist ja bei allen Medikamenten so. Aber gerade beim Bereich Psychopharmaka darf man immer wirklich sehr genau hingucken, was passt da am besten zu welchem Patienten, was für Symptome haben wir, wie entwickelt sich das Ganze. Aber da gibt es sehr schöne Möglichkeiten und das Gängige ist eigentlich, dass man dann eine Kombination hat für die verdienende Hyperästhesie aus Medikamenten, aus vielleicht noch Physiotherapie und so weiter und aus einer verhaltensmedizinischen Begleitung, um quasi nicht nur ein Symptom alleine zu behandeln, sondern das wirklich so ein bisschen an der Wurzel anzugehen und möglichst, ja, viel im Leben dieser Katze gleichzeitig verbessern zu können.
Vom Prinzip her sind wir dann wieder, ja, bei der Ganzheitlichkeit aus, ja, wissenschaftlich-tiermedizinischem Sinne. Magst du vielleicht noch verraten, so ein bisschen was zur Geschichte von Tipps? Also, was habt ihr gefunden in den Untersuchungen und was machst du da therapeutisch?
Ja, also Tipps hat einen ziemlich langen Diagnostikmarathon hinter sich, weil wir quasi alle diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, der Reihe nach durch abgeklärt haben. Das heißt, sie war im letzten Jahr, also die Symptome wurden Anfang letzten Jahres stärker und dann hat natürlich dann der Diagnostikmarathon gestartet. Das heißt, es gab wirklich dieses komplette Paket mit MRT, CC, Ultraschall, verschiedensten Blutuntersuchungen, Dentalröntgen, Kornbeam-CT, verschiedensten Spezialistinnen aus den verschiedensten Fachrichtungen. Ich mache natürlich selber auch sehr viel verhaltenstherapeutische Sachen noch zusätzlich mit ihr. Und was in ihrem speziellen Fall rauskam, ist eine Futtermittelallergie gegen so ein paar Proteinquellen. Da sind wir jetzt inzwischen beim Futter ganz gut angekommen, dass wir eine schöne Kombi haben aus Sachen, die sie gut fressen kann und verträgt. Eine ganz, 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 ganz leichte Auffälligkeit im Bereich der Hüftgelenke. Die wurde mit Physiotherapie noch zusätzlich behandelt und da machen wir fleißig Übungen. Und sie kriegt nervengängige Schmerzmittel dauerhaft. Und jetzt kamen dieses Jahr noch zwei Zähnchen raus. Also sehr kleine, unauffällige, wo auch nur die Wurzel betroffen waren. Von außen sah alles wunderschön aus, die man quasi im Kombi-CT noch gefunden hat, beziehungsweise im Dentalröntgen. Das heißt, was bei ihr gefunden wurde, war so dieses ganz kleines bisschen Verspannung. Diese zwei Zähnchen, diese leichte Futtermittelallergie, die aber alle alleine nicht gereicht haben in der Behandlung, sondern sie hat quasi dieses Gesamtpaket aus, wir haben diese einzelnen Stellschrauben gefunden, diese einzelnen Stellschrauben werden behandelt. Zusätzlich kriegt sie eine Dauertherapie aus nervengängigen Schmerzmitteln, / Psychopharmaka, kriegt noch ein paar Nahrungsmittelergänzungen zusätzlich und ganz viel verhaltenstherapeutische Unterstützung. Und da schwankt es auch ein bisschen zwischen sehr, sehr guten Phasen, wo sie überhaupt keine Symptome hat und Phasen, wo dann doch ein bisschen mehr Stress dazu kommt oder sowas, wo man dann in den Phasen die Medikamente und die unterstützenden Maßnahmen noch ein Stückchen weiter anpassen darf. Das heißt, es bleibt eine Reise. Es ist jetzt nicht so, dass sie geheilt ist, aber so, dass sie damit sehr gut fährt und ich aber trotzdem natürlich immer weiter gucke, findet man noch was, wo man weiter nachoptimieren kann.
Genau, und was wir auch betonen dürfen, ist eben, das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Also ich habe es ganz oft in den Beratungen, dass die Katzen- oder Hundemenschen sagen, ah ja, das Tier von XY hat genau die gleichen Symptome, da wurde das und das gemacht, ist es jetzt nicht auch für mein Tier angebracht? Und das ist eben das Fiese. Ohne Skin ist, wie gesagt, nur ein Symptom und es ist die Frage, was steckt dahinter? Und das erübrigt uns oder eröffnet uns dann auch, was haben wir für Ansätze, wo wir helfen können, weil das kann eben bei der nächsten Katze was komplett anderes sein als bei Tipps. Und was noch so ein Punkt ist, ist, dass eigentlich die Forschungslage noch, ja, wie soll ich sagen, in den Kinderschuhen steckt, gerade im Bereich auch der Felinhyperästhesie. Das heißt, wir dürfen hoffen, dass es da nach und nach vielleicht noch bessere Erkenntnisse gibt, wie wir besser helfen können. Und vom Prinzip her, was du zu Hause als Tech mitnehmen darfst, ist, dass die Aufarbeitung ja manchmal etwas müßig ist, weil es einfach so viele unterschiedliche Ursachen sein können. Aber es sich da schon oft lohnt, strukturiert vorzugehen, sich quasi ein Team aus, in Anführungsstrichen, Fachidioten, also aus Spezialisten zusammenzustellen, damit, wenn du schon dir so viel Mühe gibst bei der Abklärung deiner Katze, dann die einzelnen Dinge auch vernünftig abgeklärt werden können mit einem Fachauge und ihr dann auch sicher Dinge von der Liste streichen könnt oder nicht. Und super ist es immer, wenn du jemand Fachliches hast, der vielleicht für dich die Übersicht behalten kann. Also zum Beispiel, wenn du gutes Vertrauensverhältnis hast zur Haustierarztpraxis und da dann die Berichte von Spezialisten zusammengetragen werden, dass eben dann das Puzzle sich so nach und nach fügt und du schaust, an welchen Stellschrauben hakt es bei deiner Katze, beziehungsweise wo kannst du ihr helfen und unterstützen?
Vielleicht auch noch so als kleiner Mutmacher zum Schluss, es muss ja auch nicht immer so kompliziert sein. Also ganz oft ist es auch einer der ersten Punkte in der Liste, die man abarbeitet. Und man findet oft genug auch bei Rolling Skin eben einfach eine behandelbare Ursache, die dann auch geheilt werden kann.
Ich wollte gerade erzählen, genau, als ich noch in Anführungsstrichen in der normalen Praxis hatte ich mal eine Katze vorgestellt mit Feline-Hyperästhesie und ich bin einmal mit dem Flohkram durch und war so, da sind Flöhe und danach war es in Anführungsstrichen Wunder geheilt. Also es muss nichts Dramatisches sein, aber es kann auch was Komplexes sein, leider, genau. Warst und genau, wünsche dir zu Hause ganz viel Erfolg, falls deine Katze ein Thema hast, dass ihr findet, wo du ihr helfen kannst.
Und da lohnt es sich aber auch wieder dran zu bleiben, weiterzusuchen, sich nicht zu schnell entmutigen zu lassen, sondern eben mit den verschiedenen SpezialistInnen zusammenzuarbeiten. Und dann kann man da ganz, ganz, ganz viel Schönes rausholen und die Lebensqualität extrem verbessern.